Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Ich darf Sie herzlich zu Orden on Air, dem Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich, begrüßen. Mein Name ist Robert Sonnleitner und ich bin heute zu Gast im Jesuitenkloster in Wien 1. Der Anlass: Pater Markus Inam hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel »Ein Atemzug über mich hinaus«, mit dem Untertitel »Mein Weg zu den Jesuiten und in die Sozialarbeit«. In diesem Buch erzählt der gebürtige Vorarlberger über seine Suche nach dem Sinn des Lebens. Sein Weg führte ihn einerseits von Amerika über Mexiko nach Australien und andererseits durch die unterschiedlichsten Berufe. Er war Kellner, Model, Pfleger, Leiter eines Obdachlosenheims in Wien, Mitbegründer des Hilfswerks Concordia in Bulgarien, Rektor des Jesuitenkollegs in Innsbruck und aktuell Superior der Jesuiten in Wien. Das klingt nach einem bewegten Leben. Pater Markus, schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie da sind.
Sie haben voriges Jahr Ihren 60. Geburtstag gefeiert. War das der Grund, dieses Datum, Ihr Buch zu schreiben?
Habe ich eigentlich nicht so im Blick gehabt, aber also nicht bewusst im Blick gehabt. Vielleicht hat es schon eine Rolle gespielt. Für mich waren es zwei Gründe. Das eine war, dass ich einem Reisetagebuch nachgetrauert habe, das ich mal entsorgt habe in einem Moment, wo ich schlecht drauf war, sage ich mal. Und das wollte ich irgendwie schon längere Zeit mal wieder rekonstruieren. Das war der eine Grund. Und der andere war dann, ja, so komisch es klingt, die Pandemie hatte zur Folge, dass meine Aktivitäten doch ziemlich heruntergeschraubt werden mussten, wie bei vielen anderen Menschen. Und ich hatte dann mehr Zeit, Dinge zu reflektieren und über mein Leben nachzudenken. Mehr Zeit, als mir lieb war, wobei das war dann eigentlich eine sehr schöne Beschäftigung, das auf diese Weise zu nutzen und mir Gedanken zu machen und diese Gedanken auch niederzuschreiben.
Wovon handelt das Buch? Ist das tatsächlich eine Buchrezension, der ungeschönte Weg in den Jesuitenorden?
Gefällt mir diese Beschreibung. Ich wollte möglichst ehrlich darüber sehen, was mich bewegt hat. Wenn mich Menschen fragen unterwegs, dann habe ich meistens nicht die Zeit, da lang auszuholen. Und dann sage ich halt ein, zwei Stationen auf diesem Weg. Und ich hatte schon immer wieder den Eindruck, wir Jesuiten haben ja auch die Möglichkeit, diese Jahresexerzitien zu machen. Und da geht es doch auch manchmal tiefer und wo mich tiefere Beweggründe auch beschäftigt haben und das auch mal versuchen aufzuschreiben. Und ja, das war schon für mich ein Anliegen, das möglichst ehrlich, ungeschminkt ist ein komischer Ausdruck, aber ja, zu formulieren. Ja, vor allem auch, um Menschen zu zeigen, was da vorgehen kann oder was so Beweggründe sein können. Und ich glaube einfach, dass Ehrlichkeit ein Thema ist, Aufrichtigkeit, das sehr gefragt ist, ganz allgemein in der Gesellschaft und auch in der Kirche.
Jetzt haben Sie ja die unterschiedlichsten Berufe gehabt und die wenigsten haben ja etwas mit dem Bereich Kirche zu tun gehabt. Was hat Sie veranlasst, jetzt plötzlich so einen radikalen Schnitt zu setzen? Ich habe im Buch gelesen, Sie haben zum Beispiel Ihre ganzen Platten, die Sie vorher gesammelt haben, verschenkt, auch Gewand, das Sie gehabt haben, verschenkt. Das ist ja, wie gesagt, ein sehr radikaler Schritt. Was war da der Auslöser?
Ja, über diese Radikalität staune ich schon auch ein bisschen aus heutiger Sicht. Nur habe ich den Eindruck, in der damaligen Phase, das war so mit 21 Jahren, es hat schon einen klaren Schnitt gebraucht, der sich dann äußerlich gezeigt hat. Ich habe dann schon auch bemerkt, schwieriger ist es, die innere Einstellungen und die alte Muster zu ändern. Das ist wesentlich schwieriger, als die Plattensammlung wegzuschenken. Nebenbei, also manche Platten hat ja mein Bruder noch und ich höre diese Musik immer wieder heute. Also ich weiß nicht, dass ich diesen Schritt rückgängig gemacht habe, aber damals, glaube ich, war es für mich wichtig, Zeichen zu setzen, ja, dass ich da eine Änderung möchte. Ich sehe diese Zeit während meiner Jugend, wo ich auch als Model unterwegs war, wo Kleidung eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich sehe da durchaus auch positive Akzente und ich glaube, das kommt im Buch auch so heraus, dass das eine sehr wichtige Zeit für mich war in meinem Weg als Jugendlicher, und die ich nicht missen möchte. Also nicht, ich möchte nicht diese Schwarz-Weiß malen, ja, damals war ich schlecht und jetzt ist alles gut. Auf keinen Fall. Also ich glaube, dass das berechtigt war, wichtig war, auch um mich als junger Mensch präsentieren zu können, auch um die Anerkennung zu spüren, die da zurückkommt, wenn man auf einer Bühne steht. Und die Musik, wie gesagt, die spielt auch in meinem Leben heute eine große Rolle.
1987 sind Sie bei den Jesuiten eingetreten. Beim Lesen des Buchs hatte ich den Eindruck, dass das am Anfang eher ein zögerliches Hinbewegen war. Und die nächste Frage, die ich gleich anschließend ist, warum die Jesuiten? Ich glaube, Ihre erste Begegnung war ja mit den Steyler Missionaren.
Richtig, ich habe in Vorarlberg, da gab es Jugendfestball, hat sich das genannt. Und da habe ich mich dann, so nach meiner Amerika-Reise, habe ich da auf eine spirituelle Suche begeben, sage ich mal, und den Peter Lehne, einen Steyler Missionar, kennengelernt, der eher ungewöhnlich, sehr humorvoll unter jungen Menschen präsent war. Und zu ihm hatte ich dann Vertrauen und ich hatte auch das Gefühl, dass er eine Vorstellung hat, was in mir vorgeht. Dass es dann die Jesuiten geworden sind, ja. Peter Lehner selber hat mich, als ich Urlaub hatte, dann von meiner damaligen Tätigkeit als Bademeister im Freibad in Hohenems, im Winter logischerweise, hat er mich nach Wien geschickt in dieses Projekt, Sozialprojekt, von dem er gehört hatte, dass dort Freiwillige gesucht werden. Und das war einfach eine Vertrauenssache. Und vielleicht habe ich das auch wirklich biblisch, ich habe damals schon regelmäßig in der Bibel gelesen, in dem Sinn radikal auch interpretiert. Ja, wenn mir der Peter das sagt, dann mache ich das. Und das hat sich als eine gute Entscheidung herausgestellt, weil mich das Thema Obdachlosigkeit auf meiner Reise in den USA und in Mexiko beschäftigt hat. Und weil ich den Eindruck hatte, da bekomme ich Antworten auf Fragen, die in mir wirklich präsent sind. Und ja, ich habe den Peter dann selber, glaube ich, ein Jahr später, als ich in dem Obdachlosenprojekt nicht nur geplant war, ein paar Wochen, und es wurden 2 Jahre daraus, und als ich dann abgezeichnet hat, dass ich da überlege, in den Orden einzutreten, habe ich dem Peter geschrieben, mich fast entschuldigt bei ihm, eigentlich war ich ja bei dir, aber jetzt überlege ich, bei den Jesuiten einzutreten, aber das war für den Peter keine Diskussion. Und was mich fasziniert hatte, eben war diese Verbindung von Verkündigung des Glaubens und Einsatz für Gerechtigkeit, die unter unserem ehemaligen Generalobern Pedro Arrupe so glaubwürdig umgesetzt wurde. Das hat mich fasziniert und angesprochen, und daher war dann, ich habe verschiedene Jesuiten kennengelernt, auch die Unterschiedlichkeit der Jesuiten. Das war für mich stimmig. Ja. Darum habe ich mich dazu entschieden. Und der Eindruck stimmt, dass ich sehr bald festgestellt habe, also im Noviziat auch, gut, ich sehe das vor allem auch, ich kam aus einem Heim, in dem damals das Heim für haftentlassene Jugendliche, wo täglich ungeplante Sachen passieren, wo ich ständig gefordert war, in ein Haus, in dem wir sehr zurückgezogen gelebt haben. Und da kamen dann halt Stimmungen, persönliche Stimmungen und unangenehme Gefühle viel, viel stärker zum Tragen. Und dass das nicht einfach war, das liegt für mich auch auf der Hand.
Das Stichwort Arbeit mit Obdachlosen ist ja schon gefallen. Was hat Sie an dieser Arbeit fasziniert? Ich meine, Sie sind ja relativ schnell, was ich mir aus dem Buch erinnern kann, zum Leiter eines Obdachlosenheims aufgestiegen. Eben, was hat Sie an dieser Arbeit fasziniert? Es hat ja auch gefährliche Momente gegeben. Mhm. Also ich glaube, es hat einen Moment gegeben, wo Sie einmal mit einem Messer bedroht wurden. Was war das Faszinierende daran?
Also gute Frage. Es war unterschiedlich. Zum einen hat mich schon auch die Gemeinschaftserfahrung fasziniert unter den Freiwilligen. Das waren ja doch 10 bis 15 Freiwillige, die dort mitgelebt haben. Das war eine sehr schöne Erfahrung, dass es da Menschen gibt, die auf einem ähnlichen Weg sind wie ich. Also ich habe ja davor irgendwie einen Schnitt gemacht, und dann eine andere Gemeinschaft kennenzulernen, das war eine schöne Erfahrung. Dann im Blick auf die Männer, es war in dem Heim, waren ausschließlich Männer untergebracht. Ja, die ihnen nahe zu kommen und gar nicht so, das war kein großes Gefälle zwischen, also dass man sagt, ich der Sozialarbeiter und das ist der Klient, also diesen Namen, diesen Titel haben wir nie verwendet. Es war eher freundschaftlich mit den schönen Seiten, aber auch mit den herausfordernden Seiten, weil natürlich manchmal schon auch die konkrete Notsituation der Menschen spürbar wurde, eben ein Jugendlicher mit einer Glasscherbe an die Kehle gehalten, als ich ihn aus disziplinären Gründen sein Verhalten anderen Heimbewohnern gegenüber aus dem Heim wegschicken musste, hat er zu diesem Mittel gegriffen und das war dann schon, also da habe ich schon auch einiges lernen müssen und das ging natürlich auch darum, bei aller, ja, vielleicht war da auch ein bisschen Sozialromantik dabei, könnte man jetzt sagen, da schon auch die professionelle Seite mehr zu entwickeln und mir dessen auch zu bewusst zu sein, worauf ich mich da wirklich auch einlasse. Aber das ist Gott sei Dank gut gegangen das waren wichtige Lernschritte. Das waren zumindest solche Schritte, wo ich gesagt habe, das möchte ich langfristig weiterverfolgen, diese Arbeit im sozialen Bereich.
Das hat ja dann letztendlich zur Mitgründung vom Verein Concordia in Bulgarien geführt.
Richtig, also nach meinem Eintritt war ich nach der Ausbildung 12 Jahre in der offenen Jugendarbeit. Also da war das Thema Jugend sehr wichtig. Und danach habe ich meinem Oberen, meinem Provinzial mitgeteilt, dass ich gerne wieder mehr in die Sozialarbeit zurückgehen würde. Und das hat er mir dann auch bewilligt. Allerdings musste ich, glaube ich, 2 Jahre warten, bis er einen Nachfolger für mich in der Jugendarbeit gefunden hatte.
Da waren Sie in Innsbruck
damals? Da war ich in Innsbruck, richtig. Ja, und das hat sich dann so getroffen, dass das Projekt wurde ja ebenfalls von Pater Sporschil gegründet, Concordia, gemeinsam mit Ruth Zenkert in Rumänien. Da hat es schon damals, als ich eingestiegen bin, schon 16 Jahre existiert. Und es war von 2004 weg auch in der Republik Moldau, also Moldawien. Und damals gab es eben auch die Einladung von verschiedenen Seiten aus Bulgarien, ob nicht Concordia auch in Bulgarien sinnvolle Arbeit leisten könnte für Kinder und Jugendliche, die auf der Straße gelebt haben. Und da bin ich dann also rechtzeitig 2008 eingestiegen und habe dann das Sozialprojekt, also ein konkretes Sozialzentrum aufgebaut. Und das war schon nochmal eine andere Qualität. Zum einen, weil ich in einem fremden Land war, mit einer Sprache, die ich anfangs so gut wie gar nicht verstanden habe. Und Not ist natürlich auch immer relativ. Auch bei uns gibt es Not, auch bei uns gibt es sehr viel Leid. Aber die Situation von Kindern und Jugendlichen, die ich dann in den armen Vierteln kennengelernt habe, das war schon noch einmal bedrückender. Und eine Last, mit der ich dann auch umgehen musste.
Das klingt so lockig-flockig, da gründe ich Concordia in Bulgarien. Wie kann ich mir vorstellen, ich meine, das müssen ja wirkliche Herausforderungen gewesen sein.
Naja, ich hatte, das Positive war natürlich, dass es Concordia schon gab und dass es schon gewisse Erfahrungen gab in anderen Ländern. Und was sich auch verändert hatte zu meinem Einsatz in Wien, ich hatte inzwischen doch ein recht großes Netzwerk an Freundinnen und Freunden, Menschen, die ich aus dem Jesuitenorden und darüber hinaus gekannt habe und die mich da unterstützt haben. Aber die große Herausforderung für mich war, ich habe immer wieder in Jugendzentren gearbeitet, die eine 400-jährige Geschichte aufgewiesen haben. Das fand ich manchmal mühsam, weil uns oder mir vorgehalten wurde, wie glorreich die Jugendarbeit war und welche Zahlen da waren. In Klammer gesagt, heutzutage kann man darüber auch kritisch zurückdenken. Es war nicht alles glorreich in dieser damaligen Zeit. Aber für mich war es das erste Mal, dass ich ein Projekt von Grund auf aufbauen musste. Also es gab nichts, worauf ich sagen konnte, aufbauen konnte. Und dann mit jungen Menschen, die auf der Straße gelebt haben, ihnen ein neues Haus zu eröffnen, Es war nicht so, dass die dann gesagt haben, alles bestens, ich lege alle meine Verhaltensweisen, die ich auf der Straße gelernt habe, mit denen, die mich überleben haben lassen, die lege ich nicht von heute auf morgen ab. Ja, die haben halt jedes Mal zu Mittag, es gab kaum ein Mittagessen, wo nicht, das nicht in einem Konflikt ausgeartet ist zwischen zwei Jugendlichen. Und das musste ich dann halt als Heimleiter, musste ich dann das schlichten und reden. Und also dass sich Regeln etablieren, dass sich eine Gemeinschaft, dass sich Vertrauen aufbaut, das war einfach ja, etwas Unbeschreibliches, was ich so nicht gesehen habe. Und positiv, also es gab Zivildiener, junge Menschen aus Österreich, die mich unterstützt haben von Anfang an, die mitgelebt haben. Einer davon hat mich dann nach, glaube ich, 2,5 Jahren einmal besucht. Er war wieder bei uns zum Essen eingeladen und hat es nicht mehr wiedererkannt. Das hat sich einfach dann unter den jungen Menschen etabliert, wie verhalte ich mich. Und es haben sich Verhaltensweisen geändert vom Leben auf der Straße. Ja, dass sie müssen da nicht kämpfen um das Essen. Da gibt es keine Hierarchien. Jeder bekommt das Essen und jeder hat sich an dieselben Regeln zu halten. Und das hat sich einfach entwickelt und es hat dann immer noch, es hat immer wieder brenzlige Situationen gegeben, nach wie vor, aber dieses Entstehen von Gemeinschaft untereinander, das war schon etwas ganz Wesentliches und Wichtiges. Ja.
Kann man sagen, wie viele Jugendliche Concordia Bulgarien betreut?
Ich weiß, dass wir insgesamt bei Concordia über 10.000 Menschen erreichen. Bulgarien, ich glaube, das sind ungefähr 200 Jugendliche, die regelmäßig bei uns in unseren Einrichtungen leben bzw. regelmäßig vorbeikommen.
Jetzt habe ich gehört, dass der Ukraine-Krieg ja auch noch zusätzliche Herausforderungen an Concordia Bulgarien stellt.
Ja, auch an Concordia Bulgarien, weil es in der Republik relativ viele Bulgarinnen und Bulgaren gibt, die in dieser Situation zurück sind, praktisch an ihre Wurzeln. Aber sehr stark spüren wir das in der Republik Moldau natürlich, weil es unmittelbar an die Ukraine grenzt und in Rumänien. Und unsere Kolleginnen dort haben sehr schnell reagiert. Also am 25. Februar 2022 bereits sind sie an die Grenze gegangen und haben da die warteten Frauen und Kinder an der Grenze betreut. Und das hat sich dann weiterentwickelt, so dass wir die Menschen aufgenommen haben in unseren Sozialzentren. Wir hatten einige wenige Häuser, die damals leer gestanden sind, die haben wir sofort flüchtenden Menschen zur Verfügung gestellt. Und was wichtig war, wir haben ja auch eine psychologische Betreuung für unsere Kinder in der Republik Moldau. Die haben wir auch den flüchtenden Menschen angeboten, was sehr wichtig war. Also viele von diesen Menschen sind dann weitergereist, haben wir ihnen auch geholfen. Aber sehr viele wollten auch in der Nähe der Grenze bleiben. Und nachdem sie sich dann bei uns niedergelassen haben, sind halt auch diese traumatischen Erfahrungen aufgetaucht, bei Frauen, bei Kindern. Und wir haben sie unterstützen sie nach wie vor dabei, diese Erfahrungen aufzuarbeiten.
Jetzt aktuell sind Sie Superior in Wien hier. Wie oft sind Sie noch in Bulgarien? Beziehungsweise wie schaut Ihre Aufgabe jetzt bei Concordia aus?
Mich hat natürlich fasziniert die konkrete Not, und selber vor Ort zu sein. Als ich dann abberufen wurde aus Bulgarien 2012, war das ein schmerzlicher Abschied. Aber das habe ich schon auch gelernt. Der damalige Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Haselsteiner, der gemeint, ja, vielleicht kannst du Concordia in der Rolle, damals bin ich nach Innsbruck gegangen als Rektor vom Jesuitenkolleg, noch mehr unterstützen. Und meine Hauptaufgabe derzeit ist vor allem auch diesen Kontakt herzustellen von sozusagen österreichischer Seite her in die Länder, Menschen zu informieren vor allem auch, was tut sich dort, ihnen das zu kommunizieren. Und natürlich auch um Spenden zu bitten. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben. Ich bin im Schnitt einmal im Monat in einem der Länder. Während der Pandemie haben wir ein Projekt auch im Kosovo übernommen. Und Also bin da im regelmäßigen Austausch, natürlich auch mit den Kolleginnen, die öfter als ich in den Ländern sind. Und es gibt auch regelmäßige Treffen der Länderleiterinnen vor allem, die dann zu uns nach Österreich kommen. Mhm. Also das hat sich sehr stark verändert. Ich lebe natürlich immer noch von diesen persönlichen Erfahrungen im Land, wo ich langfristig Menschen begleitet habe. Was ich schon auch bemerke, es sind kurze Besuche, wenn ich in den Ländern bin, aber so dieser Zugang, glaube, das ist mir ein Stück weit, wird mir das auch, also ich komme dann recht schnell mit Menschen in Kontakt, mhm. weil ich schon lange mit ihnen unterwegs bin und vielleicht weil mir das auch geschenkt ist, ein bisschen, dass ich da unkompliziert mit den Menschen ins Gespräch kommen kann.
Vermissen Sie die Arbeit an vorderster Linie?
Ja, vermisse ich schon ein wenig. Mit allen, wobei mir klar ist, das war sehr herausfordernd und ich frage mich, ob ich das in dem Ausmaß heute auch noch könnte. Also ich wäre bereit, wieder mal länger dorthin zu gehen. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, das habe ich auch im Buch ein wenig reflektiert, das setzt einem schon sehr zu und da muss man sehr vorsichtig sein, eben angesichts der Not natürlich. Eine Hilfsorganisation ist da, um anderen zu helfen. Nur wenn ich nicht selber auf mich schaue, hilft es den anderen auch nicht. Wenn ich, also Self-Care ist ein großes Thema und das merken wir auch gerade angesichts dem Krieg in der Ukraine, wie wichtig es ist, dass wir da nicht ausbrennen. Also dass die Kolleginnen da auch unterstützen, ermutigen, dass sie da immer wieder auch auf sich schauen. Das ist auch so eine Aufgabe, die ich bei mir sehe und wo ich auch glaube, dass Spiritualität sehr einen Raum bietet, wo das eigentlich, um das geht es auch. Das war auch in den Obdachlosenheimen so. Es waren sehr viele Anforderungen, nur es gab dann gemeinsame Gebetszeiten damals in den Obdachlosenhäusern. Und das war allen Obdachlosen klar, jetzt ist Gebet und das ist mal Pause. Also da geht es für mich schon auch um Self-Care.
Kommen wir zum Schluss noch einmal zum Buch, das im Tiroler Verlag erschienen ist. Den Untertitel verstehe ich, Mein Weg zu den Jesuiten und in die Sozialarbeit. Den eigentlichen Titel, einen Atemzug über mich hinaus, der ist ein bisschen kryptisch. Wie ist das gemeint?
Den Titel verdanke ich einer Studentin, mit der ich gemeinsam in einem Seminar war. Ich habe sowohl vor der Diakonenweihe als auch vor der Priesterweihe habe ich mir beim Laufen einen Bänderriss zugezogen. Und sie hat mir dann zur Weihe einen Wunsch, eine schöne Karte geschickt und hat es mit einem Zitat von Maria Luise Karschnitz verbunden. Halte nicht ein bei der Schmerzgrenze, geh einen Schritt weiter, einen Atemzug über dich hinaus. Und das hat mich berührt. Ich habe diesen Spruch auch auf mein Primizbildchen abgedruckt. Und das kam mir halt beim Schreiben wieder in den Sinn. Und so aufs Ganze gesehen, war mein Leben schon so, dass ich immer wieder von klein auf, also ich hab die Eltern, die haben mir eine Sicherheit gegeben, ich habe mich da in meinem Krätzl sehr wohl gefühlt. Und es war immer so wieder ein Schritt über das Bekannte hinauszugehen. Und das ist eine Dynamik, wenn ich so jetzt auf mein bisheriges Leben zurückschaue, die ich immer wieder, also ich bin dann immer wieder mal einen Schritt über mich, über das Bestehende, über das Bekannte, über das sichere Umfeld hinausgegangen. Und es ist für mich ein Bild, es ist ein sanft, also ein Atemzug ist nicht viel und manchmal braucht es auch nicht viel, um über sich hinauszugehen, in ein vielleicht etwas, was mich innerlich mehr herausfordert. Und das ist ein Bild, das mir auch aufs Ordensleben hin passt und auf die Nachfolge Jesu hin passt.
Da ziehe ich eine Frage, die vorletzte Frage, ein bisschen vorweg. In dem Buch beschreiben Sie eine Begegnung mit einem Hobo, einem Vagabunden, dem Hohn. Und ich hatte den Eindruck, dass dieses Aussteigertum Sie schon ein bisschen fasziniert. Ist Ihr Dasein als Ordensmann ein anderer Weg des Aussteigens? Sehen Sie das auch so?
Also unter gewisser Hinsicht schon. Wobei gerade wir Jesuiten, glaube ich, eine Form des Ordenslebens zu leben versuchen, die nach außen hin nicht unbedingt nach einem Aufsteigerleben ausschaut, weil wir mittendrin sind, weil wir an Brennpunkte gehen. Also es ist mehr ein Einsteigen. Aber natürlich schon unter einer anderen Vorzeichnung und mit der Intention, Gott in allen Dingen zu finden. Ja, so gesehen schon einmal aus mir herausgehen und um dann anders wieder einzusteigen.
Das Buch beschreibt ja sozusagen die Suche nach dem Sinn des Lebens auf gewisse Art und Weise. Welchen Rat würden Sie einem jungen Menschen geben, der sich ebenfalls auf diese Suche begibt?
Das war eine Anregung, die ich, nachdem das Manuskript fertig war, habe ich die Anregung bekommen, so ein Kapitelüberschriften zu finden. Und da ist mir dann eben ein Ratgeber, den Mitbrüder von mir entwickelt haben, eingefallen, der sich recht gut mit den Kapiteln deckt. Und der beginnt, also der erste Punkt ist, geh deinen Sehnsüchten nach, gib deinen Sehnsüchten Raum. Das wäre ein wichtiger Tipp oder Hinweis, und ich glaube, es ist manchmal nicht einfach, so auf die tiefer liegenden Sehnsüchte draufzukommen. Was treibt mich in meinem Leben an? Das ist vielleicht in sich schon eine Lebensaufgabe, da drauf zu kommen. Und das ist ein ganz wichtig, also würde ich als wichtigen Tipp nehmen. Für mich in meiner Biografie war das ganz wichtig auch, wo werde ich gebraucht? Ja, mal jetzt weniger von mir auszugehen, sondern zu schauen, ja, wenn ich so umschaue, wo habe ich denn das Gefühl, dass mich Not anspricht, wo möchte ich mich einsetzen? Das ist auch eine wichtige Frage, und vielleicht ein dritter Punkt, gute Ratgeber zu haben, Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich im Dialog bin, um da nicht einseitig zu werden, auch ein ehrliches Feedback zu bekommen. Und das ist für mich auch etwas, was mir im Orden, in der Ordensgemeinschaft sehr wichtig ist.
Lieber Pater Markus, danke für das Gespräch. Wir werden am Ende des Beitrags, werden wir auch noch die Spendennummer vom Verein Concordia bringen. Danke nochmal.
Vielen Dank.